Nun, wir sind in der Gegenwart Gottes heute Abend und sind dankbar, dass wir ihn kennen dürfen. Und ich bin so sehr dankbar, dass so viele gekommen sind, auch heute Nachmittag oder heute Vormittag, vielmehr um 10, waren so viele hier und wieder heute Abend so sehr, sehr viele gekommen. Das ermutigt sehr. Ich bin vom Typ her ziemlich ernst in der Rede und dachte heute Abend eventuell zum Anfang einen kurzen internationalen Witz zu erzählen. Es war ein Prediger, der einen Wellensittich hatte. Und dieser Wellensittich plapperte, redete und war sehr blamierend für den Prediger. Denn Leute kamen zu diesem Prediger ins Wohnzimmer und dieser kleine Vogel fing an zu sagen, lasst uns küssen, lasst uns küssen, lasst uns küssen, lasst uns küssen. Und das war immer blamierend für ihn. Und er hörte von einem aus seiner Gemeinde, der auch einen Wellensittich hatte, der auch plapperte und dachte, hörte, was der andere geplappert hatte. Es war fromme Rede. Und er dachte, dann lernt eventuell mein Vogel von dem anderen was Frommes. Und der andere, wo man dahin kam ins Wohnzimmer, fing an zu sagen, lasst uns beten, lasst uns beten, lasst uns beten. Und so dachte er, okay, ich nehme meinen Vogel rüber, hat Käfigtür aufgemacht, Vogel rein, Tür zu, lasst uns küssen, lasst uns küssen, lasst uns küssen. Und der andere sagt, hurra, Gebetserhörung. Das ist mein einziger Witz. Und wenn ich das erzähle, meine Tochter macht, oh no. Vielen Dank fürs Lachen, das ermutigt mich sehr heute Abend. Das ist Nun, bevor wir dieses ernste Thema miteinander besprechen, möchte ich bitten, dass wir uns zum Gebet nochmals erheben. Ja, Herr, danke, dass wir lachen dürfen als deine Kinder. Danke, dass es Freude gibt in Jesus. Danke für den Leib Jesu, für die Vergebung Jesu, für die Gemeinde. Danke für dieses herrliche Buch, die Bibel und für die Wahrheiten in diesem Buch. Und dass wir uns ausrichten dürfen, darauf ausrichten dürfen, auf das, was du gesagt hast, wie du das Leben geplant hast. Du machst keine Vorschriften, dass du uns das Leben erschwerst. Im Gegenteil, du willst, dass wir gesegnet leben, dass wir in deiner Fülle leben. Und heute Abend kommen wir und bitten um die Fülle deines Heiligen Geistes zum Reden und Hören, wie es dir gefällt. Danke für deine Hilfe dabei. In Jesu Namen. Amen. Wir sitzen zu sechst in unserem Wohnzimmer. Die Abende haben wir in unserer Gemeinde Supper 6 genannt, Abendbrot 6, also drei Ehepaare. War geplant, dass wir uns kennenlernen und ich kannte das eine Ehepaar ziemlich gut und etwas, was sie durchgemacht hatten, und das andere Ehepaar kannte ich weniger. Lauren und Reen, Lauren der Mann und Reen seine Frau, haben schwere Zeiten durchgemacht und während wir essen, habe ich Lauren und Reen gefragt, ob sie uns ihre Geschichte erzählen würden nach dem Essen. Sie willigten ein, wir haben gegessen, wir wechselten zum Wohnzimmer und Lauren und Reen begannen zu erzählen. Am Freitag, weil Lauren ihr fremdgegangen war und das über längere Zeit dauerte, reichte am Freitag beim Rathaus oder beim Gericht die Scheidung ein. Kam dann auf die Idee, zu der anderen Frau zu fahren, 2,5 Stunden südlich, und kam dort an und sprach mit der anderen Frau, die dann Lauren angerufen hatte. Er war unterwegs auch dahin. Und die Frau sagte, deine Frau ist unten auf dem Parkplatz. Und die Geschichte wurde natürlich sehr spannend erzählt, wie dann er ankam und statt hochzugehen zu der anderen Frau, er reinging ins Auto zu seiner Frau und sie sprachen. Und Gott bewirkte ein gewaltiges Wunder der Reue in Lauren. Und er hat sich losgesagt von der anderen Frau. Reen hat ihn vergeben, und ihn wieder aufgenommen. Und ganz gewaltige Wunder geschahen in ihrer Ehe. Jahre später durften wir als Ehepaar einen Abend mit ihnen verbringen. Und große Freude erlebten wir, als wir noch einmal sahen, wie der Herr hier reich gesegnet hatte. Lauren und Reen waren fertig mit ihrer Erzählung. Mike sitzt mir hier zum Rechten und sagt plötzlich total unangemeldet: Wenn du ihm vergeben konntest, kann ich meinem Vater vergeben. Und daraufhin hörten wir folgende Geschichte. Mike ist in einem gewalttätigen Elternhaus groß geworden und der Vater hat ihn schwer verprügelt. Nicht einmal, sondern zigmal. Er hat andere misshandelt in der Familie. Und Mike als Teenager wurde sehr verbittert. So verbittert, dass er auf die Idee kam und hat es mit seiner Mutter besprochen, den Vater umzubringen, weil er ihn so hasste. Die Mutter hat unterzeichnet, dass Mike frühzeitig zum Militär konnte, dass er aus dem Haus konnte, dass er nicht auf die Idee kommt, seinen Vater zu töten. Sie hat unterschrieben und Mike macht sich bereit, zum Militär zu gehen. Als letztes nahm er die Gewehr des Vaters, die der Vater benutzt hatte, um ihn anzuschießen. Nicht nur geprügelt, sondern angeschossen, schwer misshandelt. Und als der Vater noch im Bett war, kam der Sohn mit dieser Waffe und hat ihm die Waffe ins Gesicht geschoben, ihn geweckt und gesagt: Ich gehe zum Militär weg. Wenn ich höre, dass du meiner Mutter etwas antust, komme ich heim und bring dich um. Verließ den Raum und ging, er war 18. Und jetzt sitzt er in unserem Wohnzimmer und sagt diese Worte: Wenn du ihm vergeben kannst für das, was er getan hat, kann ich meinem Vater vergeben. 22 Jahre, er war 40 Jahre alt. 22 Jahre wohnte er am gleichen kleinen Ort wie der Vater. Wenn sie sich sahen auf Beerdigungen oder so, einer auf dieser Seite und der andere auf jener Seite des Raumes, war nur ein ganz sanftes Nicken, dass die Erkennung kam: Wir sehen uns. Aber kein Wortwechsel in 22 Jahren. Mike sieht es als Auftrag, eine Beziehung zu beginnen zu seinem Vater und weiß, er braucht Gottes Hilfe. Ich habe keine Anweisung gegeben, die Ideen kamen von ihm, der Plan kam von ihm. Und er hat sich abgesondert von allem für einige Tage, fastete und betete eine ganze Woche, um sich auf dieses Gespräch, dieses erste Gespräch mit dem Vater vorzubereiten. Hat ihn angerufen und sagte: Ich möchte mit dir reden. Sie setzen sich hin. Der Vater sagt: Ich weiß, was du auf dem Herzen hast und was du sagen willst. Mike sagt: Ich denke nicht, denn ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass ich dir vergeben habe. Hä? Sagte der Vater. Vergeben? Ja, ich habe dir vergeben für all das, was du getan hast. Der Vater war natürlich überwältigt, dass der Sohn ihm das sagt als Christ. Der Vater ist nicht Christ. Die erste Begegnung dauerte ein paar Stunden und Mike sagte in Erklärung davon: Ich habe ihn 22 Jahre lang nicht gesehen, ich kenne den Mann nicht. Und so begannen sie sich zu treffen, regelmäßig. Und dann geschah Austausch und ein Kennenlernen. Und durch ein Kennenlernen auch kam die Einladung, dass der Vater zu Mike in die Wohnung kommt. Mike hat einen Sohn, verheiratet. Und der Sohn hat ein Kind. Und Mike sagte, die größte Freude war es, als sein Enkelkind auf dem Schoß von seinem Vater, von dem Urgroßvater des Kindes sitzt. Dass Gott den Kreis geschlossen hatte, dass der Urgroßvater eigentlich dann so anerkannt wird, dass er als Vater beachtet wird. Ich habe Mike gebeten, sein Zeugnis öffentlich zu geben vor allen etlichen 100 Studenten bei uns an der Schule einmal. Er gab sein Zeugnis in der Gemeinde. Und dann habe ich ihn gebeten, mit zwei anderen Personen über dieses Thema der Vergebung und schwere Menschen zu lieben, einmal vor 85 männliche Studenten in einem Männerwohnheim. Es war eine bedeutende Stunde, werde ich nie vergessen. Kein Mensch bewegte sich, solange die drei sprachen. Und das war eine ganze Stunde. In der Woche vor meinem Abflug nach Deutschland fährt ein Fahrzeug an mein Haus ran. Und ich war innen drin und habe gesehen, jemand steigt aus und ich guckte näher. Es war Mike. Er hat meine Telefonnummer verloren. Wie es oft passiert, Telefon, Speicher leer und alles verloren. Und er wollte nochmals Kontakt mit mir aufnehmen, hat einen Zettel eigentlich aufgeschrieben, aber ich machte die Tür auf und habe ihn eingeladen, mit mir zu reden. Er sagte, ich kann nicht bleiben, wollte dir diesen Zettel geben, hier ist meine Telefonnummer, ruf mich an. Ich möchte dir eigentlich das Ende der Geschichte erzählen, was mit dem Vater passiert ist. Leider kann ich euch heute Abend das Ende der Geschichte nicht erzählen, weil ich es noch nicht weiß. Aber ich freue mich riesig darauf, in etwa 10 Tagen oder 15 Tagen eine Verabredung mit Mike zu machen, um mit ihm zu reden und den Rest dieser Geschichte zu hören. Mike ist leider in der Welt kein Einzelfall von Vätern, die ihren Kindern schweres Leid geschenkt haben, verursacht haben. Aber es ist, wie ich sagte, auch in diesen Tagen nicht nur von Vätern auf Söhnen, sondern auch von Müttern, manchmal durch Bitterkeit, die mit hineingenommen wurde in die Ehe. Es sind schwere Dinge vorgefallen, wenn nicht physische Misshandlung, oft durch Wortgewalt schwere Verletzungen verursacht. Ich durfte ein Buch schreiben über Seelsorge und Gebet, eigentlich über Gebet, mit der Leiterin der, Entschuldigung, mit der Leiterin der Seelsorgeabteilung unserer Universität, die weiterbildende Seite der Abteilung, Tammy Schulz. Und dieses Buch heißt jetzt auf Deutsch Gott verändert Menschen durch Gebet. Und Tammy und ich begannen zu arbeiten. Wir arbeiteten eigentlich 2 Jahre daran, das Buch zu schreiben, trafen uns oft. Und in einem der früheren Treffen, vielleicht ein Vierteljahr, haben wir uns getroffen regelmäßig und sprachen über das Buch und über den Inhalt und haben ein Konzept begonnen zu entwerfen. Beiläufig kam es dazu im Gespräch, dass sie erwähnte, dass sie als Kind vom Hausmeister ihrer Schule sexuell missbraucht wurde an einem Samstag. Und sie erzählte von dieser Begebenheit, von der ich gar nichts wusste vorher. Als sie erzählte, habe ich geweint. Und ich habe mich entschuldigt für das männliche Geschlecht. Ich sagte, ich war nicht daran beteiligt. Aber mir ist es furchtbar leid, dass du sowas erleben musstest, zu Händen von einem Mann, der nur an sich selber gedacht hat und nicht an dein Wohl. Und missbrauchte Menschen, geschlechtlich missbrauchte Menschen erleben innerlich eine schwere Verwüstung von ihrem inneren Wesen. Ich kenne etliche, die es mir erzählt haben und weiß davon durch Lesen. Diese schwere Verwüstung vom inneren Wesen kommt daher, weil alles auf den Kopf, alles total kurz und klein geschlagen wurde vom inneren Menschen durch diese Misshandlung. Ich habe etliche solche Fälle unter den Studenten in meiner Seelsorgezeit an der Schule erlebt, wo Mädchen kamen und erzählten von diesem schrecklichen Missbrauch. Geschichten, wenn ich sie heute Abend erzählen würde, da würden wir nur den Kopf schütteln und das Herz würde zerbrechen, dass Menschen das andere antaten. Sogar ein Vater, das mit seinen eigenen leiblichen Töchtern. Diese Misshandlung geht über alle Grenzen hinweg, die zwischen Menschen stehen sollten. Deswegen der Titel, wenn über Grenzen hinaus gegangen wird in der Verletzung. Ich weiß es nicht genau, der Prozentsatz von Menschen, die leiblich geprügelt wurden, wie Mike, hier in Deutschland, da habe ich keine Statistik gesehen. Man weiß aber die Statistik von den Vereinigten Staaten über den Missbrauch, hauptsächlich von Frauen, und die Statistik ist sehr erschreckend. Sehr viele, prozentualmäßig, weit mehr als 10%, hier und da 20% aller Frauen haben geschlechtlichen Missbrauch in irgendeiner Form erlebt. Das bedeutet, wenn das der Fall drüben ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass es etliche in diesem Raum geben könnte, die so misshandelt wurden, auch etliche, die misshandelt wurden von den Eltern durch Gewalttat. Das ist sehr gut möglich. Und ich spreche diese Dinge offen an, denn in dieser Geschichte gibt es Täter und Opfer. Tammy Schulz, die Co-Autorin, ging mit einer anderen Studentin auf Reise nach Asien. Dort wurde sie eingeladen, über Gebet zu sprechen vor asiatischen Frauen. Und nach den Veranstaltungen kamen Frauen zu ihr aus diesem asiatischen Land. In jeder Veranstaltung kamen Frauen und in jeder Veranstaltung kamen Frauen, die das Gleiche sagten. Ich wurde sexuell missbraucht von meinem Pastor. Es kam nochmals vor, ich wurde sexuell missbraucht von meinem Pastor. Etliche Mal kam das vor. Tammy und Hannah, die beiden reisten zusammen, setzten sich in das Flugzeug, um von diesem asiatischen Land nach Deutschland zu kommen, eigentlich zu unseren Freunden in Stuttgart, die sie gut kannten, und um sie zu besuchen. In der Maschine von diesem asiatischen Land nach Stuttgart oder nach Deutschland ist die Entscheidung getroffen worden von den beiden: Wir schreiben ein Buch über geschlechtliche Misshandlung von der Position vom Opfer, ausgegangen von der Opferseite, von der Person, die das erlebt hat. Und das Buch ist hervorragend. Leider habe ich es nicht dabei und es ist nicht in deutscher Sprache. Aber ein unwahrscheinlich wertvolles Buch mit exzellenter Forschung und guter Darstellung von der Situation aus dieser Seite. Und ich möchte sagen, dass etwas, was sie in dem Buch betont, eine meiner Hauptbetonungen sein wird heute Abend. Wenn man die Opferseite erlebt hat, dass an einem selber vergangen wurde durch andere, sexuell, gewalttätig, auch gewalttätig durch Wortgewalt, dieser Missbrauch, dass man vergibt. Und Tammy und Hannah haben eigentlich diesen in einem super wertvollen Kapitel über Vergebung Folgendes geschrieben. Viele Leute in der nichtchristlichen Szene, wenn sie hören von geschlechtlicher Gewalt, Misshandlung sagen, und sage bitte nicht, man soll vergeben. Solch eine böse Tat kann man und soll man nicht vergeben müssen. Tammy und Hannah schrieben aber weiter, man muss die Sache genauer anschauen. Und zwar, man darf es nicht nur sehen, natürlich, es war eine schändliche Tat, eine Missetat in jedem Fall und schändlich über die Grenzen hinaus. Aber wenn man nicht vergibt, geschieht etwas ganz Besonderes. Und um das klarzustellen, möchte ich eine Bibelstelle heute Abend lesen, aus Matthäus Kapitel 18. Petrus kam zu Jesus in Matthäus 18 und stellt folgende Frage. Matthäus 18, Vers 21. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Offensichtlich hat Petrus gedacht, wahrscheinlich zwei oder drei reicht. Siebenmal, da hat er gedacht, das übersteigt alle Grenzen, alle Vernunft. Und Jesus antwortete Petrus, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Nun, was Jesus eigentlich meint ist, hör auf zu zählen. Vergib und vergib und vergib und vergib und vergibt. Vergib. Unser Herr macht das so mit uns, nicht wahr? Wir versagen und versagen und versagen, bitten um Vergebung, bitten um Vergebung, bitten um Vergebung und er vergibt und vergibt und vergibt. Unser Herr ist so vergebend, geht mit Beispiel voran, von der, nicht nur der Fähigkeit, sondern von der Bereitschaft, uns ständig zu vergeben. Und Jesus sagte, darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihm vor ihm gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Nun, da habe ich das ausgerechnet in der Fußnote in meiner Bibel, das sind 6.000 Tagelöhne. Also 6.000 Tagelöhne und das würde bedeuten, umgerechnet 40 Jahre Arbeit, um das zu verdienen. Weil er aber nichts bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder, alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht und gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Es ist nicht eigentlich realistisch für diesen Knecht, gesagt zu haben, gib mir Zeit, so will ich dir alles bezahlen. Hab Geduld. Das war eine unmögliche Schuld. Das wäre für uns verglichen mit einer Schuld von Milliardenhöhe. Und wir mit unserem alltäglichen Verdienst wären nie imstande, diese Schuld zu begleichen. Da erbarmte sich der Herr, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. 100 Denare, das sind 100 Tagelöhne, anstatt 6.000 Tagelöhne. Also ein Tropfen eigentlich, verglichen mit dem See des anderen. Und er war boshaft und fordert eigentlich sofortige Zahlung. Da warf sich sein Mitknecht zu ihm zu Füßen und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er bewollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Ihm wurde Gnade und Erbarmen gezeigt und das gibt er nicht weiter. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergibt. Das wirft eigentlich die Frage auf, was ist Vergebung? Vergebung ist das Erlassen der Schuld, dass die andere nicht zahlen muss, nicht mehr zahlen muss, sondern frei ist von der Notwendigkeit zu zahlen. Und wenn was Schweres vorgefallen ist, ist Vergeben der Beginn von einem Heilungsprozess. Jahrelang dachte ich folgendermaßen über Vergebung. Ich bitte um Vergebung, du sagst, ja Roger, ich vergebe dir, und damit ist alles erledigt, oder? Du bittest mich um Vergebung, ich vergebe dir, und damit ist alles erledigt. Bis ich folgende Geschichte hörte. Es war eine Frau, ich hörte das berichtet von ihr im Radio. Diese Frau war auf einer Tagung, sie war blind. Und sie ging von einem Schulungsraum zurück zu ihrem Hotelzimmer in einem großen Hotel. Und zwei Männer sitzen dort in einer Bar und der eine sagt: Ich mache mich an sie ran. Folgt ihr auf dem Teppich ganz leise, sie kommt an die Tür, macht die Tür auf, er schiebt sie rein und vergewaltigt sie. Während dieser Misshandlung schreit sie zum Herrn und über diese Zeit kommt sie zum Glauben. Der Sprecher in dem Interview fragte: Wie ist es jetzt in deinem Leben? Wie ist der Stand der Vergebung? Sie sagte: Ich wünsche nicht mehr seinen Tod. Ich bin nicht so weit, dass ich ihn zum Abendbrot einladen kann. Und das machte mir ganz klar, dass eigentlich der Prozess ist ein Werdegang von der Entscheidung zu vergeben bis hin zu Heilung. Und das kann manchmal Jahre dauern, bis man so weit ist in der Vergebung, dass man voll dieser Person begegnen kann. Das sagt eigentlich auch etwas, was sehr wichtig ist. Viele Leute haben eine falsche Vorstellung von Vergebung, dass wenn ich vergebe, dass alles wieder auf der Stelle wieder hergestellt wird wie vorher. Das ist nicht der Fall. Zum Beispiel, ich erfinde oft Illustrationen. Hier ist eine erfundene Illustration von mir. Angenommen, das ist in dieser Gemeinde auf keinen Fall der Fall, das ist eine erfundene Geschichte, aber angenommen, der Kassenwart einer Gemeinde würde Geld veruntreuen und über Jahre 5.000 Euro, über fünf Jahre, 1.000 Euro pro Jahr, 5.000 Euro veruntreut, gestohlen von der Gemeindekasse. Er bereut es, er wird nicht ertappt, sondern er bereut es, der Heilige Geist spricht ihn an, er tut Buße, er zahlt 10.000 Euro zurück. Nicht nur die 5, sondern er verdoppelt das und zahlt es ganz und nochmals ganz zurück. Wäre es weise, diesen Mann noch einmal dort als Kassenwart zu haben in der Gemeinde? Und meine Antwort ist ein entschiedenes Nein. Einmal ist das Vertrauen eigentlich in der Gemeinde sehr zerrüttet durch diese Veruntreuung, sodass Spender dann fragen in der Zukunft: Was wird mit meinem Geld geschehen, wenn er dort sitzt an dieser Schlüsselstelle? Und Misstrauen wird ständig ihm entgegengeschleudert von Spendern. Das ist keine gute Atmosphäre für Wachstum in seinem Leben. Und zudem ist auch Geld seine schwächste Stelle, wenn er das gestohlen hat. Und wir wollen ihn nicht noch einmal da haben an seiner schwächsten Stelle, um ihn in dieser Versuchung zu haben. Am besten kommt er nicht wieder dort hinein. Das heißt aber nicht, dass er ihm nicht vergeben wurde. Es heißt aber, dass es unweise ist, dass er dorthin kommt. Nun, deswegen können wir sehen, es ist nicht automatisch eine Restaurierung von einer Person oder von einer Beziehung automatisch auf der Stelle und schnell. Manches muss eventuell lang brauchen. Und in meinem persönlichen Leben bin ich dabei, manche Beziehungen wieder aufzubauen, die in die Brüche gingen. Und ich denke, es wird längere Zeit brauchen. Ich kann nichts dafür. Es wird längere Zeit brauchen. Punkt. Und so muss ich mich damit abfinden, dass es, obwohl vergeben wurde, dass es nicht auf der Stelle geschieht. Vergebung ist der Beginn von einem Heilungsprozess und Vergebung ist befreiend. Das heißt, Schuld wird erlassen. Ich bin nicht in einem Gefängnis mehr von meiner Schuld. Und viele Leute, eventuell manche hier, sind in dem Gefängnis, in dem Schuldgefängnis der eigenen Konstruktion, weil man bitter ist gegen andere und diese Bitterkeit schürt und pflegt und hegt, sodass es wächst und gedeiht im Herzen, anstatt dass man voll und ganz vergibt. Und da ist man, wie ich sagte heute Mittag, da ist man eigentlich verletzt innerlich. Die Bitterkeit verursacht Schäden in mir. Und diese Schäden wirken sich dann auf andere aus. Bittere Menschen sind oft unausstehliche Menschen. Es ist schwer, mit ihnen zusammen zu sein, denn ihre Bitterkeit bricht bei jedem kleinen Anlass raus gegen andere. Hebräer 12, Vers 15 haben wir heute Morgen angeschaut. Und da denke ich, wie äußerst wichtig es ist zu lernen, voll und ganz zu vergeben, dass man innerlich vor Gott frei ist. Bevor wir dieses Thema der Vergebung verlassen, möchte ich heute Abend die Frage an alle richten. Habe ich Bitterkeit in meinem Herzen gegen andere? Wenn du hier warst heute Vormittag, habe ich die Frage auch gestellt, aber heute Abend sind erheblich mehr Leute hier und eventuell viele, die heute Morgen nicht hier waren. Und so stelle ich heute Abend bewusst noch einmal die Frage: Habe ich Bitterkeit in meinem Herzen? Hat jemand mir gesagt, ich bin bitter? Hat jemand mir gesagt, ich habe ein Problem mit Ärger und Zorn? Wahrscheinlich hat das Bitterkeit zugrunde. Und so meine Frage ist, wenn es der Fall ist, löse das Problem, indem du diese Bitterkeit zum Herrn bringst, ihn bittest um Vergebung und dann ich bitte, sprich das aus mit einer Person. Jakobus 5 sagt deutlich, bekennt einander die Schuld. Es ist wichtig, jemandem das zu sagen, einem vertrauten Menschen, der das nicht weiter plappert, nicht weiter redet, sondern einem vertrauten Menschen, der dann dir sagen kann, ich habe dein Schuldbekenntnis gehört, ich freue mich, dir sagen zu können, Gott hat dir vergeben. Dann möchte ich heute Abend von diesem Thema vom Opfer wegkommen zum Täter. Wenn jemand hier ist und leider bekennen muss, ich bin wie der Vater von Mike. Ich habe andere Menschen misshandelt. Ich schäme mich, das zugeben zu müssen. Ich schäme mich, dass ich mich dazu stellen muss und sagen muss, ich habe falsch gehandelt an anderen Menschen. Ich habe mich sogar vergriffen und mich nie entschuldigt dafür. Ich möchte uns hinweisen auf Psalm 51. David beging Ehebruch und Mord. Er wurde gestellt von Nathan, dem Propheten. Und Psalm 51 entstand durch diese Begegnung Davids mit Nathan. Und in Vers 19 sagt David, oder Vers 18, denn an Schlachtopfer hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Ich verdeutsche das für unsere heutigen Verhältnisse. Ich will nicht, dass du zum Gottesdienst gehst jeden Tag und jeden Sonntag. Nicht bloß in den Gottesdienst gehst und vielleicht etwas Geld gibst. Denn im Alten Testament war Schlachtopfer und Brandopfer verordnet. Und hier sagt Gott, deine Schlachtopfer, dein Brandopfer gefallen mir nicht. Vers 19, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Im Gebetsunterricht vor Jahren, in der letzten Stunde vom Semester, ein älterer Bruder, Mitte 50, der sehr viel Geschichte in seinem Leben hatte, bevor er zu Jesus kam, sagte zu diesen jüngeren Studenten im Raum, sein Lieblingsvers, sagte er, ist Psalm 51, Vers 19. Und er las den Vers allen Studenten, allen 60 Studenten im Raum und sagte, ich habe eine Vergangenheit. Und ich komme an diesen Vers und jedes Mal, wo ich diesen Vers lese, weine ich aus Dankbarkeit, dass Gott ein zerbrochenes Herz liebt. Ich bin vor Gott zerbrochen über die Sünde meiner Vergangenheit und bin dankbar für die Vergebung, die Gott geschenkt hat. Große Hoffnung, große Ermutigung möchte ich jedem geben heute Abend. Die einladenden Hände Jesu sind uns entgegengestreckt mit Freuden und er sagt zu uns als Versager, komm, komm zu mir, komm zu mir, ich will reinigen, ich will erneuern, ich will helfen. Bring deine Bitterkeit zu mir, bring alles, was du getan hast, zu mir, bring es. All die Verschuldungen, all die falschen Worte, die du gesprochen hast, all das, was du getan hast, bring sie zu mir. Ich wasche dich voll rein. Ich reinige dich total und ganz. Christus will, dass wir kommen. Weißt du, nirgends sonst im Weltall können wir hingehen mit unserer Schuld als allein zu Jesus. Er ist der einzige Abladeplatz für Sünde in der ganzen Welt. Und daher ist eine Einladung. Komm, bring die Schuld, bring sie zu mir. Und er hat die größte Freude, denn er zahlte ja am Kreuz für deine Schuld und meine Schuld, sodass er es schon getilgt hat, alles bezahlt. Wir können nichts dazu addieren. Er schrie am Kreuz, es ist vollbracht. Die Schuld ist vollgesühnt. Kein Pfennig mehr, kein Cent mehr. Es ist nichts mehr zu zahlen. Christus hat es ganz gemacht. Aus purer und reiner Liebe für dich und mich. Und er lädt diese Welt ein, zu kommen. Manche sind eventuell hier ohne Jesus Christus im Herzen. Manche sind bekennende Christen, die seit langem die Schuld nicht bekannt haben. Und die wissen, dass sie Schuld, Dreck, so wie man sagt auf Deutsch, Dreck auf dem Stecken haben. Sie wissen, dass Dinge nicht in Ordnung sind. Und heute Abend, wenn du so einer bist, dass du sagen musst, ja, ich habe Schuld zu bekennen, tu es. Schieb es bitte nicht auf die lange Bank. Schieb es nicht vor dir her, sondern tue es so bald wie möglich. Dieser wunderbare, vergebende Herr hat alles schon bezahlt. Du brauchst nur zu kommen. In meiner Jugend, ein Sonntagsschulleiter hat eine Illustration gemacht. In dieser Illustration hat er sein Geldbeutel aus der Tasche genommen und aus dem Geldbeutel einen Dollarschein hochgehalten. Nun, ein Dollar, das weiß jeder, verliert an Wert jeden Tag. Also heutzutage sind die Dollar nicht allzu viel wert. Aber damals ein Gallon Sprit, also 3,8 Liter, sagen wir 4 Liter Sprit, hat 20 Cent gekostet. Also ein Dollar, 5 mal 4, 20 Liter Sprit, ein Dollar, damals 1945. 55. Das ist natürlich einiges wert, wenn man es vergleicht mit heutigen Kaufpreisen. Und er hat diesen Dollar hochgehalten und er sagte, der Erste, der springt und kommt und diesen Dollar mir aus der Hand nimmt, der bekommt den Dollar. Und ich sitze da und denke, da ist ein Haken dran. Sicherlich, ist ein Trick dabei. Und mein Nebensitzer springt auf und geht nach vorne und holt sich den Dollar. Und kommt, setzt sich wieder hin mit dem Dollar in seiner Hand. Ich ärgere mich bis heute noch, dass ich nicht sprang. Und das illustrierte er, sagte, Jesus Christus bietet uns das Heil an. Aber es ist in der ganzen Schrift, Alt- und Neues Testament, das Gesetz der Inanspruchnahme. Das Gesetz bedeutet, Gott bietet es an, aber er drängt es uns nicht auf. Er bietet es an, wir müssen kommen und nehmen. Johannes 1, Vers, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wir müssen beanspruchen, wir müssen in Anspruch nehmen, was das Angebot, das er gemacht hat. Er forciert es nicht auf uns, er drängt nicht auf, sondern er lädt ein. Und so heute Abend, ich weiß nicht, wo du bist, gerade in Bezug auf all diese Dinge. Christi Angebot steht dir offen. Entgegengestreckt, komm, lade ab. Und mein Vorschlag ist am Ende dieser Stunde, ist, dass wir heute Abend den Abend nicht enden, bevor wir das tun. Wenn du hierher kommst und weißt, jemand, mit dem du sprechen könntest, such diese Person so bald wie möglich auf. Ein Seelsorger, ein Pastor, ein Leiter, irgendjemand von deiner Gemeinde. Ich weiß, dass viele von vielen verschiedenen Gemeinden hier sind. Halleluja, ich freue mich, dass alle zusammenkommen konnten. Aber meine Bitte ist, nimm das ernst. Setz dich hin bald mit jemandem und bete mit der Person. Und sprich dich aus über die Not in deinem Leben. Und mach einen wunderbaren Anfang mit Jesus, wenn du noch nicht mit ihm den Beginn gemacht hast. Die Einladung Jesu steht offen, das Angebot ist da und Jesus sagt, komm. Meine Weitergabe der Einladung Jesu an dich ist, ja doch, heute Abend, komm zu ihm, bringe dein Leben zu ihm und lerne ihn kennen. Wenn jemand hier ist, ich habe mir sagen lassen vorher, dass eventuell, wenn Leute heute Abend ein Gespräch suchen wollen, wunderbar, es gibt Geschwister hier, die helfen können mit einem Gespräch. Ich werde nicht daran beteiligt sein können, aber andere werden mithelfen im Gespräch und ich bin dankbar dafür. Ich habe die Bitte, dass wir uns zum Schlussgebet erheben. Vater im Himmel, dir allein sei Lob, Preis, Ehre und Dank, dass du deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, als schönstes, größtes Opfer des Weltalls und der Weltgeschichte in diese Welt geschickt hast, um durch seinen Opfertod unsere Schuld zu bezahlen. Wir haben den Schaden verursacht und du bist dafür aufgekommen. Wir sind so dankbar für deine Liebe für uns. Wir sind so dankbar für deine Vergebung. Und Herr, wo auch immer jeder ist heute Abend in diesem Raum, in Bezug auf dich, ich bitte heute Abend, dass wir alle uns dir zuwenden. Leidenschaftlich, Jesus, nachfolgende Christen, dass wir erneut uns dir zuwenden. Und für solche, die bekennen, Christen zu sein, aber wissen, sie strauchelten, sie sind weggegangen, sie drifteten weit weg von Jesus, sie haben Kompromisse geschlossen und sie wollen, brauchen einen Neuanfang. Hilf ihnen. Und dann gibt es eventuell solche, die dich, Herr Jesus Christus, überhaupt nicht kennen. Sie wissen nicht, was es bedeutet, durch die volle Vergebung in die Familie Gottes aufgenommen zu sein. Und so bitten wir dich, Herr, dass du Gewaltiges tust, auch in ihrem Herzen, dass sie kommen und das Geschenk Jesu beanspruchen, in Anspruch nehmen. Anbetung, Lob, Ehre und Preis sei dir für dein heiliges Werk heute Abend. Danke in Jesu Namen. Amen.